Es ist ein Vorschlag, der Millionen Deutschen den Atem stocken lässt. Führenden grünen Politikern geht die Kriegsvorbereitung nicht weit genug. Jetzt fordern sie es sogar schriftlich. Selbst Oma und Opa sollen im Schützengraben verbluten. Eine neue Studie erschüttert Großbritannien. Wenn das, was Forscher herausgefunden haben, wirklich wahr ist, dann müssen Polizei und Staatsanwälte bald Überstunden machen. Es geht um Massenmord im Namen der Medizin. Und im Interview des Tages, der Philosoph Harry Lehmann forscht über Cancel Culture. Bei Auf 1 erklärt er, weshalb der Tugendterror an Universitäten wohl noch schlimmer wird. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Es waren mahnende Worte des Hallenser Psychoanalytikers Hans-Joachim Maas am vergangenen Wochenende. Auf einer Konferenz in Halle sagte er, wir befinden uns in einem kollektiven Wahn. Und wer auf die Realität blickt, versteht sofort, was er meint. Deutschland und die NATO bereiten sich auf einen Krieg vor, sogar auf einen möglichen Angriff auf Russland. Grundrechte werden abgebaut und bald könnten Bürger verhaftet werden, weil eine künstliche Intelligenz sie als Sicherheitsrisiko markiert. Die Antifa kündigt offen an, politische Gegner, die sie pauschal Faschistinnen nennt, jahrelang anzugreifen. Und all das sind keine theoretischen Warnungen, sondern konkrete Meldungen aus den vergangenen Tagen. Unser Thema heute in den Nachrichten auf 1. Noch ein Monat, dann starten in Deutschland die flächendeckenden Musterungen. Doch einigen Parteien reicht das nicht, allen voran den Grünen. Auf ihrem Parteitag in Hannover legten führende Abgeordnete wie Anton Hofreiter und Konstantin von Notz am Wochenende einen bemerkenswerten Antrag vor. Gefordert wird ein, Zitat, neues Verständnis von Wehrhaftigkeit. Dazu soll eine zentrale Koordinierungsstelle entstehen, die Fähigkeiten aller Bürger erfasst. Zivile Organisationen wie der Katastrophenschutz, aber auch die Bundeswehr sollen künftig auf diese Fähigkeiten zugreifen können. Die bisherigen Pläne der Regierung gehen den Grünen nicht weit genug. Im Antrag heißt es wörtlich, der Ansatz der Bundesregierung, jetzt mit dem neuen Wehrdienst langsam die militärische Reserve aufzubauen, ist keine ausreichende Antwort. Teile des Antrages flossen offenbar in diesen Beschluss des Parteitages ein. Bedeutsam ist der Vorstoß jedoch vor allem, weil er zentrale Pläne führender Grüner im Bundestag deutlich macht. Die Folgen dieser Kriegsrhetorik zeigen sich deutlich. Laut einer Ipsos-Umfrage fürchten sich 29% der Deutschen vor einer militärischen Auseinandersetzung, der zweithöchste Wert in Europa. Nur in Polen ist die Angst größer. Vor einem Jahr lag der Wert noch bei 20%. Offene Kriegsvorbereitungen stehen nicht allein. Begleitet werden sie von weiteren Einschüchterungen der Opposition, etwa durch Blockaden und Gegendemonstrationen. So geschehen am Samstag in Gießen. In der hessischen Stadt gründete die AfD ihre neue Jugendorganisation Generation Deutschland. Gleichzeitig versuchten mehrere 10.000 Gegner, teilweise Anhänger der Antifa, die Veranstaltung zu blockieren. Es kam zu massiven Ausschreitungen und Behinderungen von Kongressteilnehmern. Antifa und Polizei werfen sich gegenseitig vor, für die Eskalation verantwortlich zu sein. Doch die Gewalt von Gießen ist offenbar erst der Anfang, sagte eine Vertreterin der Blockierer gegenüber auf 1. Es werde jahrelang so weitergehen. Mitgliedern der AfD-Jugend warf sie zugleich Mordpläne vor.
Insgesamt auch in den nächsten Jahren vermutlich nicht, aber es heißt heute und es heißt hier Widerstand leisten, es heißt Faschismus in seinen Wurzeln bekämpfen. Damit, das werden wir nicht mit einer Blockade lösen, das ist langfristige Arbeit, aber es kann zumindest logistisch und infrastrukturell ein Zeichen sein. Diejenigen, die momentan bei der AfD-Jugend oder bisherigen AfD-Jugend aktiv waren, sind RechtsextremistInnen, sind Neonazis, Nazis, sind vernetzt in der rechten Szene europaweit. Das sind keine reinen ParteigenossInnen und das ist auch keine demokratische Partei mehr. Wir sprechen da von FaschistInnen, wir sprechen da von Menschen, die menschenfeindliche Ideologie verbreiten, die Leute umbringen wollen, die Menschen aus Deutschland ausweisen werden, die zu einem Staat führen werden, wo ich nicht leben will und auch viele von uns nicht.
Das Gespräch führte auf 1-Reporter Roy Grassmann, der in Gießen an einer anderen Stelle von der Antifa bedrängt und bedroht wurde. Dieses Ereignis zeigt, die Journalisten von Auf 1 gehen ein Risiko ein, damit sie diese wichtigen Informationen erhalten. Solche Einsätze kosten eine Menge Geld. Wenn ich Sie also jetzt wieder einmal um eine Spende bitte, dann auch deshalb, weil die persönliche Sicherheit der Reporter und Kameraleute von Auf 1 davon abhängt. Wie Sie uns unterstützen können, erfahren Sie unter www.auf1.tv/unterstützen. Egal ob Krieg, Bürgerkrieg oder Ausnahmezustand, solche Ereignisse sorgen für Unruhe an den Finanzmärkten und bringen die Währungen unter Druck. Die Folge: Militär- und Repressionsapparate können schwerer finanziert werden. In solchen Fällen sind Goldvorräte wichtig. Schon heute verfügen vor allem die NATO-Staaten über die größten Goldreserven. Im vergangenen Jahr führten die USA, Deutschland, Italien und Frankreich die Liste der Länder mit den größten Goldreserven an. Doch mittlerweile gibt es eine bemerkenswerte Entwicklung. Beim Ankauf von Gold ist ein Land führend, das bisher wenig beachtet wurde: Polen. Seit 2018 haben sich die Goldreserven Warschaus etwa verfünffacht, insbesondere seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine. Die Gründe dafür nannte Zentralbankpräsident Adam Glapinski bereits im vergangenen Jahr völlig offen. Es seien die geopolitische Lage und die absehbaren zukünftigen Bedrohungen für die militärische und wirtschaftliche Sicherheit des Landes sowie die Geschichte Polens. Anders ausgedrückt, das Gold dient der Vorbereitung einer militärischen Auseinandersetzung. Auffallend ist in diesem Zusammenhang ein aktueller Plan der italienischen Regierung. Rom fordert die Bürger auf, ihre privaten Goldbestände bei den Behörden zu melden. Bis auf Weiteres soll die Maßnahme freiwillig sein und mit Steuernachlässen beim Verkauf der Edelmetalle belohnt werden. Eine totale Überwachung und Militarisierung der Bevölkerung ist wohl nur möglich mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Auch auf diesem Gebiet gibt es offenbar konkrete Planungen, und das sehr konkret. Gebündelt werden sie offenbar beim Bundesinnenministerium, also jener Regierungsbehörde, die für Polizei und Geheimdienste zuständig ist. Dort existiert seit mehreren Jahren das Beratungszentrum für künstliche Intelligenz. Über das Gremium ist nicht viel bekannt. Öffentlich zugänglich ist nur dieses Schaubild. Details wollte im November die Linksfraktion im Bundestag erfragen, doch die Bundesregierung hielt sich bedeckt. Aus dem Zusammenhang wurde jedoch deutlich: Es werden offenbar umfangreiche KI-Anwendungen für die Geheimdienste und die Polizei entwickelt. Etwa zur Papillarleistenerkennung, also der Identifikation von Bürgern. Die Details dürfen die Abgeordneten jedoch nicht erfahren, da ansonsten die Verwendbarkeit des Werkzeugs stark beeinträchtigt würde. Eines dieser Werkzeuge ist vermutlich das sogenannte Predictive Policing. Gemeint ist eine Software, die Straftaten voraussagt und damit Bürger zu potenziellen Tätern erklärt. Die Forschung an derartigen Lösungen existiert schon länger. Etwa in Baden-Württemberg, wie dieser Bericht des Max-Planck-Instituts aus dem Jahr 2019 beweist. Arbeiten die Behörden also daran, mit Hilfe von KI Unschuldige zu verfolgen, aufgrund von Vorhersagen über mögliche Straftaten in der Zukunft? Der Bielefelder Rechtsprofessor Martin Schwab will das nicht ausschließen.
Es ist die ganz große Gefahr, dass wir in die Situation kommen, und vor allen Dingen die Gefahr ist sehr groß, dass Menschen eingeknastet werden, die eigentlich völlig unverdächtig sind, die aber vielleicht der Regierung nicht in den Kram passen, weil wir ja nicht wissen, wie diese Algorithmen programmiert werden. Das heißt also, es ist die Unschuldsvermutung auf breiter Basis in Gefahr. Und ich glaube, dass eine solche Art, Verbrechen zu bekämpfen, viel mehr Schaden anrichtet als abwendet.
In Halle an der Saale fand am Wochenende das vierte Symposium des Netzwerks Kritische Richter und Staatsanwälte CRISTA statt. Das Thema war der sichtbare Übergang in einen Überwachungsstaat. Die Referenten sprachen von offenen Angriffen auf die Demokratie, und zwar durch die Behörden selbst. So bezeichnete der Bielefelder Rechtsprofessor Martin Schwab die Einführung der Verfassungsschutzkategorie Delegitimierung als regelrechten Staatsstreich. Der Rostocker Jurist Jörg Benedikt kritisierte, dass Oppositionelle zunehmend als Verschwörungstheoretiker abgestempelt würden. Indem man Kritiker für Verrückte erkläre, sollten diktatorische Gesetze legitimiert werden. Besonders scharf äußerte sich der Hallenser Psychoanalytiker Hans-Joachim Maas zum Kriegskurs der Regierung. Wörtlich sagte er, das Böse ist im Moment das Hauptanliegen der Politik. Symbolträchtig war auch der Veranstaltungsort, der Volkspark in Halle. Das Jugendstilgebäude wurde 1907 von der SPD gebaut, als Antwort darauf, dass Sozialdemokraten damals oft keine Räume mehr mieten konnten. Ein früher Vorläufer der heutigen Cancel Culture. Auf 1 war in Halle vor Ort. Die Gespräche mit allen Referenten sehen Sie in den kommenden Tagen. Das Rathaus des Berliner Bezirks Lichtenberg hat schon viel erlebt. Doch was sich seit einiger Zeit vor dem neugotischen Bau abspielt, ist selbst für Berlin bemerkenswert. Ganze 14 Mal wurden in diesem Jahr Fahnen verschiedenster Lobbygruppen gehisst. Anlässe waren der Tag der lesbischen Sichtbarkeit, der Transgender Day oder gleich eine ganze queere Aktionswoche. Meist wehte die Regenbogenfahne prominent vor dem Eingang. Weniger willkommen ist dagegen das eigene Land. Ein Antrag des BSW, die Deutschlandfahne vor dem Rathaus zu hissen, wurde von der Bezirksverordnetenversammlung kurzerhand abgelehnt. Die Botschaft "Bund ist Pflicht" für Schwarz-Rot-Gold ist nicht einmal vor der Tür Platz. Die NATO denkt offenbar über einen Angriff auf Russland nach. Das bestätigte der Vorsitzende des NATO-Militärausschusses Admiral Giuseppe Carvo Dragone in der Financial Times. Demnach prüfe das Bündnis sogenannte Präventivschläge, Maßnahmen also, die nach außen als Verteidigung verkauft werden könnten. Ziel sei es gegenüber Moskau, Zitat, mehr proaktiv und aggressiv aufzutreten. Bislang, so Dragone, gebe es jedoch noch rechtliche Hürden für derartige Angriffe. Vor wenigen Tagen wollte der Staatssender ORF auf 1 Falschmeldungen andichten. Doch ausgerechnet dabei verbreitete der ORF selbst falsche Behauptungen. Dabei ging es um einen Bericht über verstorbene Babys. Die Meldung stützte sich klar auf Daten aus den USA und nicht, wie der ORF behauptete, auf Zahlen der Statistik Austria. FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker wurde in der Sendung sogar mit einer Auf-1-Grafik konfrontiert, allerdings ohne den dazugehörenden Text. Der ORF versuchte also, ihn ohne vollständige Informationen ins offene Messer laufen zu lassen. Eine Chance zur Vorbereitung gab es nicht. Jetzt spricht Hafenecker selbst, und zwar bei Auf-1, über das Vorgehen des ORF.
Dass man aber ganz bewusst mit Fake News agiert, ist natürlich schon eine neue Kategorie und zeigt, dass es der ORF eben nicht gut meint mit all jenen, die nicht politisch auf ihrer linken Seite stehen. Warum der ORF so handelt, hat für mich schon ein klares Profil. Der ORF versucht in erster Linie natürlich andere Medien madig zu machen und vor allem der Bereich der neuen und alternativen Medien, der ist natürlich einer, der ständig vom ORF attackiert wird in allen möglichen Bereichen. Es gibt ja auch eigene Seminare und eigene Veranstaltungsreihen, wo man diese Diskreditierung vornimmt und so gesehen passt das natürlich ins Bild, das der ORF erzeugen möchte. Man bringt eine Schlagzeile, die aus dem Zusammenhang gerissen ist, fragt dann spontan jemanden dazu und hofft, dass er sich dort blamiert. Aber nur wie gesagt, wenn der ORF hier wirklich seriös über Themen sprechen möchte, dann wäre es wohl auch wichtig, dass er zuerst den Interviewten auch die Möglichkeit gibt, sich auf genau diese Dinge vorzubereiten, denn da hätte man das natürlich auch gleich auf Sendung widerlegen können.
Immer öfter versuchen Ausländer, ihre Einbürgerung in Deutschland regelrecht zu erzwingen. Das Mittel dafür sind sogenannte Untätigkeitsklagen. Die Methode ist einfach. Die Betroffenen beantragen die Einbürgerung und klagen, sofern die Behörden nicht schnell genug reagieren. In Berlin sorgen diese Verfahren bereits für Schlagzeilen. Dort geht es inzwischen um tausende Fälle. Doch die Hauptstadt ist kein Einzelfall. Auch Bayern, Hamburg und Sachsen verzeichnen einen Anstieg solcher Klagen. Das bestätigten die Innenministerien gegenüber Auf1, allerdings ohne konkrete Zahlen zu nennen. Die Behörden in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen erklärten, über keinerlei Daten zu verfügen. In den deutschen Notaufnahmen gibt es immer mehr Schwerverletzte durch Messergewalt. Dies geht aus einer Meldung der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie hervor. So stieg die Zahl seit 2019 um ganze 50%. Im Jahr 2019 mussten rund 250 Menschen mit schweren Stichverletzungen notbehandelt werden. 4 Jahre später waren es bereits rund 375. Insgesamt gab es in den letzten 10 Jahren 3.325 schwere Stichverletzungen in deutschen Krankenhäusern. In Berlin hat die Corona-Enquete-Kommission des Bundestages am Montag ihre Arbeit fortgesetzt mit einem besonders prominenten Gast, Christian Drosten. Die Grünen hatten den Virologen als Sachverständigen benannt. Schon im Vorfeld versuchte die Partei jedoch, jede Kritik an Drosten als angebliche Desinformation abzustempeln. So erklärte die Grünen-Obfrau Paula Pirchotta in der Zeitung Tagesspiegel ohne jeden konkreten Anlass, die AfD missbraucht die Corona-Enquete-Kommission, um renommierte Expertinnen persönlich zu attackieren. Die Anhörung selbst fand erst nach Redaktionsschluss statt. Die Details dazu sehen Sie am Dienstag in den Nachrichten auf 1. Zu Beginn der Anhörung sprach der Medizinstatistiker Gerd Antes. In seinem Eingangsvortrag übte der frühere Honorarprofessor an der Universität Freiburg scharfe Kritik an der Corona-Politik vom Frühjahr 2020. Vor allem die Darstellung des Lockdowns als Erfolg sei regelrecht unwissenschaftlich.
Das verbindende Element dabei ist eine der systematische Ignorierung von Wissenschaftsprinzipien, die seit langem etabliert sind und angewendet werden müssen. Ein besonders unrühmliches Beispiel dabei ist das sogenannte Präventionsparadoxon. Das Phänomen gibt es seit langer Zeit. In der Pandemie bot es sich allerdings geradezu an, damit solche kausalen Behauptungen zu belegen. Das Ausbleiben einer Katastrophe wurde als Beleg für die Wirksamkeit von Maßnahmen gedeutet und sinkende Krankenhauszahlen geradezu als Beweis für ihren Erfolg präsentiert. Damit wurde eine wissenschaftlich nicht haltbare Logik etabliert. Wenn die Zahlen steigen, war es die Pandemie. Wenn sie fallen, war es die Maßnahme. Und wenn sie niedrig bleiben, war der Erfolg nur nicht sichtbar. Aus epidemiologischer Sicht sind diese Argumente unzulässig, weil der notwendige Vergleich durch eine Behauptung ersetzt wurde.
Brisante Vorwürfe könnten in Großbritannien für massiven Aufruhr sorgen. Eine aktuelle Studie legt nahe, dass dort während der Corona-Zeit Sterbehilfe im großen Stil geleistet wurde. Die Untersuchung über Sterblichkeit im Vereinigten Königreich, veröffentlicht in der Fachzeitschrift Medical and Clinical Research, kommt zu dem brisanten Ergebnis. Demnach war der starke Anstieg der Todesfälle im Jahr 2020 nicht auf Corona zurückzuführen, sondern auf großflächige Injektionen des Beruhigungsmittels Midazolam, einem Benzodiazepin. Die Verabreichung des Mittels korrelierte laut Studie zu über 90% mit den überzähligen Todesfällen. Und auch 2021 fand sich kein Zusammenhang mit den Covid-Injektionen, sowohl aber weiterhin mit der Gabe des Beruhigungsmittels. Wörtlich heißt es in der Studie, der weit verbreitete und anhaltende Einsatz von Midazolam im Vereinigten Königreich deutet auf eine mögliche Politik der systematischen Euthanasie hin. Ähnliche Vorwürfe hatte es zu Beginn der Pandemie auch bei Tod durch Beatmungsgeräte gegeben. Denn die Sterberate stieg vor allem dort, wo sehr früh beatmet wurde, etwa in Deutschland oder Frankreich. Diese Praxis ging damals auf Empfehlungen aus China und Italien zurück. Österreichs Grüne wollen nun Abtreibungen völlig ohne direkten ärztlichen Kontakt ermöglichen. Mittels Telemedizin, nur über das Internet. Die Kosten soll gänzlich der Steuerzahler übernehmen. Schon in diesem Jahr soll der rechtliche Rahmen dafür geschaffen werden, inklusive Modellprojekt Fortbildungen für Ärzte und eine entsprechende Informationskampagne. Obwohl derartige Schwangerschaftsabbrüche auch medizinische Risiken bergen, setzen die Grünen jetzt auf völlige digitale Betreuung. Die vormalige Club-Obfrau der Grünen, Dr. Madeleine Petrovic, ist von dem Vorhaben ihrer früheren Partei wenig überzeugt. Zwar sei sie nicht in allen Fällen gegen eine Abtreibung, aber dieser höchstpersönliche Bereich müsse laut Petrovic analog bleiben, von Mensch zu Mensch. Die britische Oppositionspartei Reform UK hat einen prominenten Neuzugang. Der Bürgermeister der englischen Stadt Kidsgrove, Jonathan Gullis, trat der Partei am heutigen Montag bei. Gullis war bis zum vergangenen Jahr konservativer Abgeordneter im Unterhaus. Reform UK, die Partei von Brexit-Politiker Nigel Farage, liegt in Umfragen gegenwärtig bei 29% und wäre damit die stärkste Partei in Großbritannien. Wir kommen zum Interview des Tages und zu einem Phänomen, das längst nicht mehr nur Oppositionelle trifft. Die sogenannte Cancel Culture. Betroffen sind heute auch Künstler, Wissenschaftler oder Intellektuelle, die nur minimal von den Vorgaben aggressiver Lobbygruppen abweichen. Der Philosoph Harry Lehmann hat dieses System in seinem Buch Ideologiemaschinen analysiert. Er glaubt, die Entwicklung des Smartphones war für die Entstehung der Cancel Culture wichtiger als die Unterwanderung der Universitäten durch linke Ideologien. Martin Müller-Mertens hat am Rande des Christa-Symposiums mit Lehmann gesprochen.
Ich kann sprechen mit Dr. Harry Lehmann, der unter anderem darüber forscht, wie die Cancel Culture gewachsen ist und wie sie vor allem an den Universitäten, aber bei weitem nicht nur dort, so um sich greifen konnte. Cancel Culture, seit wann haben wir dieses Phänomen eigentlich?
Also die Cancel Culture, mit denen wir es jetzt zu tun haben, die gibt es eigentlich erst seit dem Jahr 2013. Also sie ist in den amerikanischen Elite-Universitäten erst da virulent geworden.
Das ist interessant, weil es gab natürlich auch früher Phänomene. Ich glaube, in den 50er Jahren oder 60er Jahren, wenn FDJ-Trupps irgendwelche Filme wie Spur der Steine störten oder ähnliches. Also wo ist denn jetzt der zentrale Unterschied zu dem, was wir damals hatten und heute?
Ja, oder die 68er, ne? Die Studentenproteste. Also das Neue ist, dass die Institutionen früher diese Form von Cancel Culture weitgehend blockieren konnten. Sie hatten sie weitgehend unter Kontrolle. Und die zentrale These meines Buches, ja, Ideologiemaschinen, ist eben, dass die Cancel Culture, mit der wir es heute zu tun haben, eigentlich auf einem Medieneffekt beruht. Und zwar können Institutionen Gruppenpolarisierungsprozesse nicht mehr blockieren oder sie können sie nicht mehr managen, wie sie das in einer analogen Medienwelt getan haben, sondern es ist eben so, dass die auf der administrativen Ebene die Entscheidungsträger, die eigentlich dafür verantwortlich sind, dass eine Universität eben den Eigenwerten nachgeht, also verantwortlich ist für Forschung und für Bildung oder das Kunstsehen, sich eben um Kunst kümmern. Und dass auf diesen administrativen Ebenen jetzt eben, die werden eben in politische Kommunikation hineingezogen. Also die zentrale Idee ist eben, dass die Digitalisierung eigentlich zu einer Entgrenzung von politischer Kommunikation führt. Und das ist der neue Effekt. Also man könnte eben sagen, dass die Institutionen, die eigentlich für einen ganz bestimmten Zweck immer konstruiert wurden. Manche Institutionen sind eben sehr alt, wie Universitäten, also 1000 Jahre oder so. Und die sind gar nicht darauf vorbereitet, mit diesen neuen Kommunikationsverhältnissen umzugehen.
Vielleicht können wir es an ein, zwei Beispielen machen, um es auch zu verdeutlichen. Also es gibt ja immer wieder Fälle, wo zum Beispiel an Universitäten Leute zu Vorträgen eingeladen werden. An der Humboldt-Universität gab es einen berühmten Fall, wo eine Wissenschaftlerin darüber referieren sollte, dass es Männer und Frauen gibt. Und dann entsteht ein Druck, normalerweise von irgendwelchen Aktivisten, und die Hochschulen geben dem nach. Es ist das, was Sie beschreiben, dass Sie in dieser politischen Kommunikation einfach nicht mehr widerstehen können?
Genau, das ist ein gutes Beispiel dafür, denn normalerweise ist so ein Universitätsrektor dafür verantwortlich, die Wissenschaftsfreiheit an seiner Institution durchzusetzen. Und es entstehen eben jetzt politische Verhältnisse oder es entstehen eben jetzt Verhältnisse, wo die politische Kommunikation überstark eben auch in diese Institution hineinwirkt. Und dann fühlt man sich eben genötigt, eben auch Vorträge abzusagen, die vor wenigen Jahren einfach vollkommen unspektakulär waren.
Jetzt könnte man sagen, da gibt es offenbar Universitätsleitungen, Verwaltungen, die diesem Druck nicht gewachsen sind, weil sie das vielleicht auch nicht kennen, weil es immer noch ein relativ neues Phänomen ist. Man könnte auch sagen, da gibt es genauso politisierte Universitätsleitungen, denen das eigentlich ganz recht ist und die sich freuen, wenn sie dann den Vorwand des Drucks von unten haben. Gibt es beides?
Vermutlich gibt es beides. Ich weiß, das kann ich jetzt gar nicht im Einzelnen so einschätzen, aber vermutlich gibt es beides. Ich finde aber eben, deswegen habe ich mich vorwiegend mit der amerikanischen Szene auseinandergesetzt, weil dort zum einen diese Phänomene an den Ivy League-Universitäten viel deutlicher ausgeprägt waren. Also die kommen jetzt mit einer gewissen Verzögerung nur zu uns und mit viel weniger Konsequenzen. Zum anderen gibt es in Amerika eben schon eine Vielzahl von Gegenbewegungen und Initiativen und eben auch viele Bücher, die sich mit der Cancel Culture beschäftigen. Also ich habe im Buch 8 verschiedene Erklärungsmodelle für Cancel Culture, die eben in Amerika entwickelt wurden, aufgeführt, kurz zusammengefasst, um dann eben mein 9. medientheoretisches Erklärungsmodell dem entgegenzustellen. Oder die anderen Modelle sind nicht grundsätzlich falsch, aber sie erklären nur, dass sich die Cancel Culture verstärkt. Sie können nicht erklären, warum sie 2013 ausgebrochen ist und warum sie gerade an diesen amerikanischen Elite-Universitäten ausgebrochen ist. Also das ist
Dabei hätte mich das jetzt so besonders interessiert. Ich versuche trotzdem mal eine These. Mag es daran liegen, dass diese amerikanischen Elite-Universitäten, also um da hinzukommen, muss man eine ganze Menge Geld bezahlen. Das ist also nur einem relativ kleinen Teil vorbehalten, wenn man nicht ein Stipendium hat. Dass sie im Grunde besucht werden von Studenten, die Macht ausüben wollen, die es vielleicht von ihrer Familie auch gewohnt sind.
Also meine Erklärung ist eben, dass die letztendlich beruht die Cancel Culture auf Gruppenpolarisierungsprozessen. Und das ist ein psychologisches Gesetz, das ist allgemein gut erforscht. Das heißt eben, wenn man hat untersucht, wie wenn ein homogenes Wertemilieu, also eine Gruppe, die einen gewissen Wert teilt, also christliche Werte oder progressive Werte, ganz egal was, aber sie muss sich darüber einig sein, dass das die Werte sind, die die Gruppe vertritt. Und dann gibt es ein gewisses Spektrum zwischen moderaten Positionen zu radikalen Positionen. Und dann hat man gemessen, was passiert, wenn man diese Werteeinstellung vor einer Diskussion und nach einer Diskussion misst. Und man hat eben festgestellt, dass durch das Diskutieren und durch die Kontroverse sich die Meinung der Gruppe zu dem radikalen Pol hin verschiebt. So, das ist der Mechanismus. Und das wird eben durch die neuen digitalen Medien verstärkt. Deswegen spreche ich von einer forcierten Gruppenpolarisierung. Und deswegen können die Institutionen oder die Universitäten, die bislang solche Polarisierungsprozesse, die natürlich jederzeit und immer anspringen können in Gruppen, auch in Arbeitsverhältnissen, die sind eben moderiert worden, die sind nicht ausgebrochen. Das ist eben keine Cancel-Kultur geworden. Ne? Das sind sporadische Phänomene, die es immer gibt. Und dass das eben wirklich sich zu so einer Cancel-Culture, zu einem kulturellen Phänomen ausgeweitet hat, das hat das was damit zu tun, dass eben es diese Rückkopplungsschleifen gibt von der digitalen Kommunikation, die dann wieder in die Institution zurückwirkt. Und jetzt hat man eben an Universitäten diese besondere Situation, dass da ja eigentlich Menschen zusammenkommen, die das diskutieren und die Kontroverse lernen. Also die Kontroverse, die zu Gruppenpolarisierung führt, die steht eigentlich auf dem Lehrplan. Und gleichzeitig sind das extrem homogene Wertemilieus. Also die meisten haben eben an Universitäten progressive Werte. Und in diese Konstellation führt eben dann dazu, wenn plötzlich so 2013 sich überall das Smartphone durchgesetzt hat und jeder so ein Smartphone hat und die neuen sozialen Medien hineinkommunizieren und damit eben in die neuen sozialen Medien benutzen kann, um damit in die eigenen Institutionen reinzukommunizieren, dann weiß eben auch die administrative Ebene einer Universität eben nicht mehr richtig, sich zu helfen. Und dann werden die ganzen Institutionen politisiert.
Sie sagten, im Grunde haben solche homogenen Milieus in ihren Diskussionen die Tendenz, sich immer weiter zu radikalisieren, oder so ist jedenfalls meine Interpretation, weil die radikalere Position sich durchsetzt. Ist das eine Spirale, die unausweichlich irgendwann im Tugendterror endet?
Nein, sondern traditionell haben Institutionen eben gelernt, solche Polarisierungsprozesse zu unterbinden. Das heißt, man hat eben ein eigenes Leitbild, also die Universität. Da geht es um Forschung, um Wahrheit. Und der Kunst geht es um Kunst, um Ausdruck, um Grenzüberschreitung und solche Dinge. Und das sind die Werte, die eben alle die Teilnehmer oder Mitglieder dieser Organisation oder Institution sind, verinnerlicht haben. Und danach wird eben auch entschieden, ob jemand eine Karriere macht oder nicht macht. Und jetzt ist es aber der Fall, eben, dass der politische Aktivismus generell sich selbst verstärken kann. Eigentlich an Orten, wo er normalerweise sich den Spielregeln der Kunst oder der Wissenschaft und der Bildung unterzuordnen hatte. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall.
Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.